Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch durch dein Wort zu uns redest, dass du unser Herzen berührst, dass wir dein Wort verstehen, dass dein Wort uns bewegt. Amen. Das Reich Gottes, in dem leben wir. Und das macht schon einen ganz gewaltigen Unterschied, ob du ein Bürger des Reiches Gottes bist oder eben auch nicht. Dem Reich Gottes anzugehören, das bedeutet, dass wir die Kraft des Reiches Gottes, die Segnungen des Reiches Gottes empfangen dürfen, dass die, ja, zu uns gehören. Und dass wir darin leben dürfen. Und dass in den verschiedenen Lebenssituationen, in denen wir stehen, das auch anwenden dürfen, das nutzen dürfen, das Potenzial quasi ausschöpfen dürfen. Was bedeutet es, Bürger des Reiches Gottes zu sein? Die Bibel sagt, dass das Reich Gottes besonderer Bürger bedarf. Jesus sagt im Johannesevangelium, im Kapitel 3, Vers 5, niemand kann in das Reich Gottes kommen, wenn er nicht aus Wasser und Geist geboren ist. Aus dem Geist geboren zu sein, das bedeutet, den Geist Gottes und damit Gott selbst in sich zu tragen. Und das geschieht dadurch, dass wir umkehren zu Jesus, dass wir umkehren von unserem gottlosen Weg hin auf den Weg zu Gott hin, dass wir Buße tun für das, dass wir getrennt sind von Gott und was wir getan haben aus dieser Trennung heraus. Und die Bibel nennt es, dass daraus eine Neugeburt resultiert, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland annehmen. Das bedeutet dann wiederum, sich von göttlichen Grundsätzen und Werten leiten zu lassen und sie im eigenen Leben und in dieser Welt auch zu verwirklichen. Nicht mehr aus uns selber, sondern aus der uns innewohnenden göttlichen Kraft heraus. Als Bürger des Reiches Gottes strampelst du dich nicht ab, sondern du hast etwas in dir, das dir diesen Weg zeigt und diesen Weg mit dir geht. Du hast Gott selbst in dir, der dich da reinführt. Ein Bürger des Reiches Gottes zu sein, ist niemals Krampf. Und aus Wasser geboren zu sein, das bedeutet diese innere Wandlung auch durch ein äußeres Symbol, nämlich der Taufe, öffentlich zu bekunden und zu bezeugen, was wiederum göttliche Gegenwart und Kraft in uns freisetzt. So mal kurz zusammengefasst. Und als Bürger des Reiches Gottes gewinnen wir neue Bürgerrechte. Und das schon jetzt, hier auf Erden, nicht erst, wenn wir beim Herrn sind im Himmel. Zu diesen Bürgerrechten gehören Vergebung. Wir haben die Möglichkeit, mit unserer Schuld zu Gott zu kommen. Wir haben die Möglichkeit, mit unserer Schuld sie loszuwerden. Zu unseren Bürgerrechten gehört Heilung. Heilung unserer Seele. Heilung unseren zerstörten Beziehungen zu Gott. Heilung auch zu uns selbst. Zu den Bürgerrechten gehört Kraft. Eine geistliche Kraft. Eine Kraft, die ich nicht selber produziere, sondern die ich empfangen darf. Das Reich Gottes, es besteht in Kraft. Zu meinen Bürgergerechten gehört eine Zuversicht, ein Frieden in Situationen, die alles andere als friedlich vielleicht sind. Zu meinen Bürgergerechten gehören Freude, Hoffnung, die direkte Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus, dass ich direkt mit ihm reden kann, mit ihm kommunizieren kann, dass er zu mir spricht und ich zu ihm. Und es gehört die Gemeinschaft zu den Mitbürgern im Reich Gottes. Ein Bürgerrecht ist, dass ich über die Angst, über Tod und Verlorenheit hinwegfinden darf. Den Bedrängnissen unseres Lebens, die uns oft so weit, so Sorgen, so nötigen. weil wir ewiges Leben empfangen, ewige Geborgenheit. Und vor allem gehört es zu unserem neuen Bürgerrecht, auch die Ressourcen Gottes nutzen zu dürfen, die unsere eigenen Begrenzungen überwinden können. Nicht nur, was mir möglich ist, sondern was Gott möglich ist. Das steht uns als Bürgern des Reiches Gottes zu. Die Bibel nennt es sogar Zeichen und Wunder, an die wir durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt, ebenso angebunden sind, wie Jesus selber es war. Ein Wunder, was ist es? Es ist ein übernatürlicher Eingriff in den gewohnten Ablauf der Natur, der uns bekannten Ordnungen und so weiter, der diese für uns irdischen Beschränkungen vorübergehend aufhebt. Menschen sind begrenzt, Gott ist unbegrenzt. Und als Bürger des Reiches Gottes dürfen wir über diese Grenze der Begrenztheit gehen. Und Gott gibt seinen Bürgern Anteil an seiner Unbegrenztheit. Und da Gottes Reich ein geistliches Reich ist, wird es besonders durch Zeichen und Wunder sichtbar in dieser Welt. Aber auch durch unsere Gemeinde, durch die Gemeinden. Das sind die Ortschaften des Reiches Gottes hier auf Erden. Und ganz besonders auch durch die Liebe der Bürger des Reiches Gottes untereinander und zu den Menschen dieser Welt. So wird das Reich Gottes greifbar und sichtbar. Das Reich Gottes ist gekennzeichnet durch Liebe, durch Hoffnung und durch Kraft. Im Reich Gottes werden die Werte dieser Welt oft auf den Kopf gestellt und umgekehrt. Statt Vergeltung, Vergebung. Statt Hass, Liebe. Statt Trauer, Freude. All diese Dinge finden wir im Reich Gottes. Auch bei den Bürgern. Anstatt nur die besten und einflussreichsten Menschen zu guten Bürgern zu machen, so es wie in der Welt geschieht, ruft Gott gerade auch die Schwachen, die Verlorenen, die Unterdrückten, die Armen und die Kranken. Menschen wie du und ich in ihrer Schwachheit, die werden von Gott zu Ehrenbürgern des Reiches Gottes gemacht. Bürger im Reich Gottes zu sein, ist etwas Besonderes und etwas, was zutiefst erstrebenswert ist. Bürger im Reich Gottes zu sein, bedeutet wirklich in der Kraft Gottes zu leben. Es ist ein Unterschied. Fühlst du dich momentan als Ehrenbürger des Reiches Gottes? Erlebst du die Kraft, in diesem Reich zu Hause zu sein? Erlebst du die übernatürliche Kraft und die unendlichen Möglichkeiten dieses Reiches in deinem ganz alltäglichen Leben? Jetzt, gerade? Ich glaube, viele wissen darum, haben auch schon mal ansatzweise die Kraft des Reiches Gottes erfahren. Aber für viele rückt diese Kraft auch wieder aus dem Alltagsleben irgendwie so raus. Vielen von uns ist diese Kraft geraubt. Und sie fühlen sich leer und ausgebrannt. Es ist wie bei so einem Akku, der so kurz davor steht, seinen Dienst zu versagen. Ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Ist Gott nicht groß genug? Erleben wir zu wenig Segen? Erleben wir zu wenig dies oder das? Was ist eigentlich das Problem dabei? Ich glaube, es ist sicherlich ein Problem, worüber ich von meinem Urlaub gesprochen habe, dass der Teufel alles daran setzt, uns zu belügen und uns zu berauben und keine Gelegenheit auslässt, uns aus dem Reich Gottes irgendwie mal wieder rauszureißen. Aber es ist nicht nur der Böse, der das Reich Gottes in uns zerstört. Oft genug, glaube ich, sind wir es selber. Klar, wenn wir in Sünde leben, das heißt Gottes Anweisungen für das Leben im Reich Gottes einfach missachten, dann raubt uns das mit Sicherheit die Kraft und die Freude. Dann ist es sicherlich höchste Zeit, umzukehren und Buße zu tun und es nicht auf die lange Bank zu schieben. Nun lebt aber auch nicht jeder gleich in großer Sünde. Jedenfalls nicht bewusst oder willentlich. Ich glaube, das ist sicherlich manchmal unser Problem, aber auch nicht immer. Was uns ganz oft die Kraft raubt, ist etwas, wo ich denke, was einfach schleichend passiert und nichts mit offener Rebellion gegen Gott zu tun hat. Etwas, was oft Kinder Gottes trifft, die eigentlich Gott und Jesus von Herzen lieb haben und Jesus eigentlich auch folgen wollen, wo das grundsätzlich eigentlich klar ist. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir manchmal zu sehr in dieser Welt leben, statt im Reich Gottes. Und dabei nicht mehr realisieren, dass das Reich Gottes in vielen Punkten das Gegenteil von den Werten und den Wirklichkeiten dieser Welt auch beinhaltet. Dass da ein Widerspruch ist. Wir arrangieren uns mit dem, mit den Werten und mit dem, wie alle Welt lebt und vergessen darüber, dass das Reich Gottes oft einen Kontrapunkt setzt. Dass es anders funktioniert. Das ist uns oft nicht bewusst und das rutscht uns so durch, weil es fühlt sich so normal an. Wir übernehmen ganz häufig Werte und Verhaltensweise, die halt alle machen. Und die sich überhaupt gar nicht schlecht anfühlen. Und doch haben sie nichts oder nur wenig mit dem Reich Gottes zu tun und rauben uns letztlich die Kraft, im Reich Gottes zu leben. Jesus warnt uns eindringlich davor zu leben, wie die Welt. Das ist oft missbräuchlich verwandt worden. Und da wurde so eine ganz derbe Gesetzlichkeit draufgesetzt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und der Paulus, der fordert uns auf, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und auch im Lukas-Evangelium entdecke ich das bei Jesus, wo er uns mahnt, eindrücklich davor, wie die Einflüsse der Welt uns die Kraft des Reiches Gottes nehmen. Ich bin ja zurzeit im Lukas-Evangelium. Ich möchte heute noch einmal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, noch einmal das nochmal so uns vor Augen halten. Und dann möchte ich gerne Pause machen und dann im Herbst nochmal weiter mit dem Lukas-Evangelium weitergehen. Aber heute soll es nochmal darum gehen. Jesus wählt hier im Kapitel 12 ganz lebensbezogene Beispiele dafür, um uns das deutlich zu machen, um diesen Zusammenhang zu erklären. Und er wählt dazu wirklich ganz banale Dinge, nämlich unseren Umgang mit Besitz und Wohlstand und unseren Umgang mit Sorge und Furcht. Das ist etwas, was uns richtig aus dem Reich Gottes rauskatapultieren kann. Was uns die Kraft aus diesem Reich zu leben, wirklich rauben kann. Und ich lese uns mal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 34. Sehr bekannte Texte. Es sagte aber einer aus der Menge zu ihm, Meister, sag doch meinen Bruder, er solle das Erbe mit mir teilen. Jesus sagte zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen, seht euch vor und hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch dem, der im Überfluss lebt, wächst sein Leben nicht aus dem Besitz zu. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis. Das Land eines reichen Mannes hatte gute Frucht getragen. Da dachte er bei sich, was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, wo ich meine Ernte lagern kann. Und er sagte, das werde ich tun. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dort werde ich all mein Getreide und meine Vorräte lagern. Dann werde ich zu meiner Seele sagen können, Seele, du hast reichen Vorrat da liegen für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Gott aber sagte zu ihm, du Tor. Noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück. Was du aber zurückgelegt hast, wem wird es gehören? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Und er sagte weiter zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen werdet, noch um den Leib, was ihr anziehen werdet. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib, mehr als die Kleidung. Achtet auf die Raben. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammer noch Scheune. Gott ernährt sie. Ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch vermag, mit seinen Sorgen, seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzuzufügen? Wenn ihr also nicht einmal das Mindeste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Achtet auf die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott aber das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? So kümmert auch ihr euch nicht darum, was ihr essen und trinken werdet, und ängstigt euch nicht. Denn um all das kümmern sich die Völker der Welt. Euer Vater weiß doch, dass ihr das braucht. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, dann werden euch diese Dinge dazugegeben werden. Fürchtet dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft euren Besitz, gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht verschleißen, einen unerschöpflichen Schatz im Himmel, wo kein Dieb naht und keine Motte frisst. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal eine Predigt darüber gehört, hat sich hinterher ganz schlecht gefühlt, hat dann gemerkt, was meint Jesus hier wirklich? Will er uns jetzt hier ein schlechtes Gewissen reindrücken? Kreidet er uns unseren Wohlstand an? Was geht hier eigentlich ab? Jesus äußert sich zunächst einmal zum Umgang mit dem Besitz und Wohlstand. Jesus lehnt es hier in dieser Geschichte ab, sich in die Erbstreitigkeiten von Menschen hineinziehen zu lassen. Schon denken wir, hier geht es doch wohl um das gute Recht eines Menschen. Da kommt doch jemand zu Jesus, der sagt, hilf mir doch, mein Recht zu bekommen. Wieso sollte Jesus etwas dagegen haben, das, was mir zusteht, nicht auch einzufordern? Jeder macht es doch so. Das ist der Maßstab der Welt. Ich fordere ein, was mir zusteht. Finde ich eigentlich normal. Finde ich gar nicht so schlimm. Für Jesu Augen ist es wohl offensichtlich nicht immer unbedingt das Beste, wenn wir immer unser Recht einfordern. Jesus begründete das auch, warum. Es könnte nämlich sein, dass wir von Habgier motiviert sind. Und dann wäre es uns zum Nachteil, wenn wir Recht bekämen, denn das würde nur die Habgier in uns weiter befeuern. Hütet euch vor aller Habgier, sagt Jesus. Natürlich, über mein Leben, habe ich gedacht, nee, ich bin nicht habgierig. Ich glaube, das würde fast jeder hier so sagen. Ich glaube nicht, dass jemand von sich behaupten würde, dass er habgierig ist. Das ist ein Problem, das zum Glück höchstens andere betrifft. Dazu fügt Jesus nun noch das Gleichnis vom reichen Narren an. Und als erstes spricht er dort von Überfluss. Ups, betrifft uns ja doch. Ich glaube, im Vergleich zur Welt sogar sehr ausgeprägt. Ich glaube, uns ist das gar nicht mehr bewusst, in welchem Luxus wir hier in Deutschland leben dürfen. Überfluss ist aus der Definition Jesu das Mehr, das ich über den tatsächlichen Bedarf hinaus habe. Wer hat das? Wer hat mehr? Was über den tatsächlichen Bedarf hinaus da ist. Wer denkt, dass er da mehr hat? Ich denke mal so, schau mal in deinen Kleiderschrank, schau mal in deinen Kühlschrank, dann wirst du das sehen. Das ist das, was Jesus mit Überfluss meint. Und dieser Überfluss, den verbietet Jesus nicht. Er sagt nicht, der ist verboten. Aber Jesus sagt, dieser Überfluss ist kein Selbstzweck. Leben besteht eben nicht darum und erhält nicht seinen Wert durch ein Mehr an Besitz. Es beruhigt dich noch nicht einmal, weil wenn du sonntags vor deinem übervollen Kleiderschrank stehst, hast du die Qual der Wahl. Das kann ganz schön aufregend sein. Und der reiche Mann oder der reiche Mensch hier aus dem Gleichnis, der weiß gar nicht mehr, wohin mit seinem Überfluss und beschließt, noch mehr Platz zum Sammeln zu schaffen, noch mehr Überfluss anzuhäufen, noch einen Kleiderschrank anzuschaffen. Du Dummkopf, sagt Jesus zu ihm. Das ist hart. Es ist nicht ein gerade nettes Urteil Jesu über sein Handeln. Er sagt ihm knallhaft auf den Kopf zu, du bist bekloppt, dass du sowas machst. Schauen wir uns einmal nochmal genauer an, worum es eigentlich geht. Gott hat kein Problem, wenn man etwas sinnvoll beiseite legt. Aber wer mehr anhäuft, als recht ist, so lesen wir in Sprüche 11, Vers 24, und nur auf sich und sein Wohlergehen sieht, das ist nicht gut. Das sagt Gott, das hat Konsequenzen. Wir sind von Gott als Verwalter gesetzt. Als Verwalter unserer Zeit, unseres Geldes, unseres Besitzes und so weiter. Wenn Gott uns viel anvertraut, sollen wir es in seinem Sinn einsetzen. Ansonsten passt auf uns die Beschreibung Jesu aus Lukas 12, Vers 21. Du sammelst Schätze, bist aber arm vor Gott. Reichtum und Überfluss wird uns gegeben, damit wir damit reich werden im Blick auf Gott. Indem wir unseren Reichtum, egal ob der materiell oder immateriell ist, unseren Reichtum an Zeit, an unserem Reichtum an Ressourcen, an Möglichkeiten, an Geld, an Sachen, die wir haben, für Gott investieren. Dadurch verwandeln wir zeitliche materielle Güter in ewige geistliche Schätze. Und diese Schätze sind es allein, die es zu haben lohnt. Aber wenn sich unser Leben immer mehr darum dreht, wie kann ich noch mehr bekommen, auch wenn ich schon genug habe, dann bist du arm vor Gott. Dann spürst du den Segen und die Kraft Gottes nicht mehr. Und das ist eine bittere Wahrheit. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum in unseren westlichen Breiten so wenig mit Gott erlebt wird. Ich glaube, das hat damit zu tun. Und dieser Text, liebe Geschwister, der ist nicht nur für Superreiche geschrieben. Der gilt uns. Denn dieses Prinzip, was Jesus hier anspricht, das gilt universell. Für wen häufst du Schätze auf? Gibt es dir Sicherheit? Für dich oder für Gott? Wir denken oft, wir haben ein Recht darauf, wie wir leben. Mitunter glaube ich, dass wir manches vielleicht noch einmal mit Gott besprechen und klären müssen, ob wir wirklich Schätze im Himmel haben oder ob wir nur was angehäuft haben, wo wir denken, dass es uns Sicherheit gibt. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Sammle dir einen Schatz im Himmel und er wird dein Herz, dein Denken, deine Ziele, deine Ambitionen, deine Sehnsüchte, den Kern deiner Persönlichkeit genau dorthin ziehen. Oder auch wegziehen. Der Himmel und die Kraft des Reiches Gottes ist kaum real für den, der nicht bereit ist, sein Geld dorthin zu überweisen. Der Umgang mit unserem Besitz offenbart viel über unser Verhältnis zum Reich Gottes. Das Herz ist immer beim Schatz. Was deine Gedanken, dein Geld und deine Zeit frisst, ist dein Gott. Das sagt Jesus sehr konsequent. Wenn es der Gott der Welt ist, wird er dir auch die letzte Kraft rauben. Und du wirst den Segen und die Kraft des Reiches Gottes nicht erfahren. Das funktioniert nicht. Das ist in sich ein Widerspruch. So sehr uns das innerlich vielleicht auch ärgert und wie wir das weit von uns weisen würden, dass es doch so bei mir nicht ist, Jesus macht mehr als deutlich, dass Habgier ein echtes Problem ist. Und dass uns die Kraft rauben wird, und dass unser Umgang mit unserem Besitz und Reichtum sehr wohl unser Thema ist. Heute mehr denn je. Und ich glaube, dass es auch in unseren Gemeinden ein Thema ist. Jesus macht aber auch deutlich, warum es so wichtig ist, in die Schätze zu investieren und die uns reich vor Gott machen. Hier geht es nicht darum, ob wir gerettet sind oder nicht. Hier geht es darum, Schätze bei Gott zu sammeln, weil sie dann Furcht und Sorge nehmen. Haben wir bei uns vielleicht so viel Furcht und so viel Sorgen, weil wir falsch mit unseren Schätzen sammeln? Je mehr du für dich sammelst, desto mehr Furcht und Sorge wirst du haben. Je mehr du für Gott sammelst, desto weniger Furcht und Sorgen hast du. Das ist eine einfache Gleichung. Oh Michael, das ist viel zu einfach, das ist viel zu platt. Nein, die Bibel sagt es so. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Und ich finde das total spannend. Gott verspricht uns letztlich, je mehr wir sein Reich zu unserer eigentlichen Sorge unseres Lebens machen, desto gewisser sorgt Gott selbst dafür, dass uns nicht mangelt. Ich habe das schon so oft erlebt. Und ich habe auch schon so oft erlebt, da wo ich das nicht gemacht habe, dass die Sorgen zugenommen haben, dass ich viel, viel besorgter war, viel unruhiger war um Dinge war, als wenn ich es andersrum gelöst habe. Ich glaube, wir dürfen uns den Luxus erlauben, in das Reich Gottes zu investieren, um sorglos zu werden. Wir dürfen damit sorglos umgehen. Solange Gott uns zur Verbreitung seines Reiches gebrauchen kann, wird er uns versorgen. Das hat er versprochen. Und das dürfen wir testen. Sogar in Malachi, in dem letzten alttestamentlichen Propheten, der sagt, fordert es doch heraus, probiert es doch. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir Gott herausfordern dürfen. Hat damit zu tun. Wir können uns sicher sein, dass Gott die volle Verantwortung für diejenigen übernehmen wird, die sich ganz seiner Autorität und seinen Absichten unterordnen. Und das macht uns sorglos. Das nimmt uns die Furcht. Das ist ein Zusammenhang, den wir vielleicht oft nicht sehen wollen oder nicht wahrhaben wollen. Aber den zeigt uns die Bibel und zeigt uns der Herr auf. Eigentlich ist es ganz einfach. Und es ist doch so schwer, weil wir immer wieder denken, wenn ich was abgebe, verliere ich was. Nein, du gewinnst. Wenn du ins Reich Gottes investierst, fehlt dir nichts. Du gewinnst. Du gewinnst dazu. Die Kraft des Reiches Gottes ist es, in erster Linie sorglos und furchtlos zu sein. Wie wunderbar, darin leben zu dürfen. Ich habe letztens einen Artikel, vielleicht habt ihr den auch gelesen, von einem jungen Mann aus Finnland. Und in Finnland machen sie ein Experiment mit Grundsicherung, dass also jeder Mensch einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung gestellt kriegt vom Staat. Da kann man denken, wie man will, ob das gut ist oder schlecht ist, habe ich keine wirkliche Antwort drauf. Aber was ich gesehen habe, dass dieser Junge oder dieser Mann, den haben sie interviewt, der ist jetzt hier nach Deutschland gekommen, hat sich verschiedene Sachen angeguckt und so weiter, hatte diese Kapazität, diese Möglichkeiten, aus dieser Versorgung heraus zu leben, und zwar unbeschwert zu leben. Vorher war er krank, hat gearbeitet bis zum Umfallen, hat Dinge angeschafft, die ihn ausgeblutet haben, finanziell bis zum Letzten und so weiter. Was das mit ihm gemacht hat, wirklich versorgt zu sein und die elementaren Dinge des Lebens wirklich zu empfangen, das hat ihn verändert, das hat ihn frei gemacht. Vielleicht ist das manchmal unser Problem, dass wir zu krampfhaft an den Dingen hängen, die wir uns leisten oder anschaffen wollen. Und zu wenig darauf achten, aus der Versorgung zu leben, was wir wirklich brauchen. Dass da irgendwas in uns durcheinander geraten ist. Weil es macht ja jeder so. Und deshalb fühlt sich das gut an. Und Gott sagt, es ist nicht gut. Es raubt uns vieles. Ich möchte lernen, mehr aus dieser Versorgung herauszuleben. Ich möchte lernen von dem, was ich empfange, von dem Überfluss, den ich habe, und ich preise Gott dafür, dass wir in diesem Überfluss leben dürfen, davon ins Reich Gottes zu investieren. Weil ich mir wünsche, sorglos und furchtlos zu leben. Weil ich mir wünsche, nicht nur von meinen Sorgen und von meinen Befürchtungen nur getrieben zu sein. Kraft des Reiches Gottes ist es in erster Linie, sorglos und furchtlos zu sein. Und ich bitte dich, gleich werden wir in der Anbetungszeit haben, wenn du Sorgen hast, wenn du Ängste hast, wenn du Furcht hast vor was, dann bring es ins Gebet. Wir beten gleich an in der Anbetungszeit, dass hinten einige Geschwister stehen, die für dich beten sollen. Dann fang doch so an. Bring es ins Gebet. Lass über dir beten. Und wenn Gott dir zeigt, dass du dich um Dinge sorgst, um die du dich gar nicht sorgen musst, dann nimm es als dankbares Geschenk an und gib es ihm. Und investiere deinen Überfluss in das Reich Gottes. Was für eine Freiheit liegt darin. Wisst ihr, liebe Geschwister, Christen dürfen Autos, Häuser, Kleidung und Boote haben. Ich glaube, dass ein Christ sogar ein Flugzeug haben darf, wenn er es sich leisten kann. Ist alles gut. Aber wir müssen uns gut überlegen, welche Menge an Besitz wirklich nötig ist und ob wir mit unserem Besitz uns selbst oder dem Reich Gottes dienen. Und ich glaube, hier müssen wir lernen, auch ehrlich zu sein. Es geht nicht darum, dass ich sage, oh, du hast aber jetzt ein dickes Auto, du musst ein schlechtes Gewissen haben vor Gott. Darum geht es nicht, ganz bestimmt nicht. Jesus geht es nicht darum, uns auch noch eine Verpflichtung draufzupacken, sondern unser Leben in seinem Sinn umzugestalten, damit wir in die Freiheit und die Kraft seines Reiches finden. Und wenn wir uns das selber zubauen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir das nicht erleben. Wenn da immer ein Mangel bleibt, immer ein Defizit bleibt. Ich glaube, er will uns auf jeden Fall eine nüchterne Distanz zum Wohlstandszeitgeist geben, der uns mit Sicherheit die Kraft des Reiches Gottes rauben will. Der Schatz im Himmel soll unsere Sorge sein. Darin liegt große Sorg und Furchtlosigkeit, und die wünsche ich dir. Und wenn du sie nicht spürst, dann frag den Herrn, warum. Er wird dir Antworten geben. Worum dreht sich dein Leben?